Softwarearchitektur. Der Podcast für Softwarearchitekten auf Heise Developer.
Okay, hallo liebe Zuhörer im Softwarearchitektur-Podcast. Hier ist Michael. Ich freue mich heute über einen, sage ich mal, hochqualifizierten Besucher oder Gast zum Thema Code-Generierung. Und zwar ist es Patrick Schnell, der auch ein entsprechendes Buch herausgegeben hat. Aber zuerst würde ich dich bitten, Patrick, dir einfach mal selber vorzustellen und dann kannst du ja auch gerne das Buch erwähnen, damit die Leser und die Hörer Bescheid wissen.
Ja, sehr gerne. Hi Michael, willkommen zusammen und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, richtig. Ich habe mich eine Zeit lang mit der Code-Generierung und KI in der Softwareentwicklung beschäftigt. Bin Geschäftsführer der Schnell Digital GmbH. Wir sind eine Softwareagentur und entwickeln individuelle Softwarelösungen für eine verschiedene Palette an Kunden. Sind jetzt seit 2017 auf dem Markt. Und ja, in dem Bereich habe ich mit verschiedenen Entwicklerteams zusammengearbeitet und konnte daraus dann natürlich entsprechendes Wissen und Erfahrungen, die man ja so erhält, ja, nutzen, um eben dieses Buch auch zu schreiben.
Du bist, sag ich mal, wie in die ganze Thematik eingestiegen?
Im Prinzip war es so, dass das Thema KI hat mich schon immer eigentlich ein bisschen interessiert, sage ich. Bereits in meinen ersten Jahren in der Karriere war es so, dass wir schon mit Machine Learning Algorithmen gearbeitet haben. Da habe ich schon die ersten Berührungspunkte gehabt. Und kurz vor der Corona-Pandemie kam das Thema tatsächlich auch auf, wo ja auch Machine Learning.net herauskam, wo das Thema einfach wieder hochgekocht ist. Und ja, seltsamerweise während der Corona-Pandemie hat das niemanden interessiert. Ja, also da gab es mal so 2 Jahre, da war auf einmal das große Dunkel in Sachen künstlicher Intelligenz. Und ja, mit dem Aufkommen der Large Language Models wie GPT war das Thema dann auf einmal wieder da. Und das war dann so auch für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, interessante Sache. Wie können wir das denn für uns nutzen? Wie können wir das in ja, Softwareentwickleralltag eigentlich unterbringen und auch in unseren Kundenprojekten? Insbesondere auch, wenn es mal nicht darum geht, Code zu generieren. Das hat man ja in den Medien relativ häufig gelesen. Aber ja, das war jetzt nur so ein sekundäres Thema für mich.
Also nichtsdestotrotz wollte ich eigentlich mit der Code-Generierung beginnen, weil man ja in den verschiedenen Zeitschriften oder Blogs viel darüber liest, dass die Generierung von Code zum Beispiel wie in Copilot oder ChatGPT so ein bisschen die Zukunft der Softwareentwicklung darstellen würde. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, wie du diese Annahme einschätzt, und zwar generell auch, weil du ja verschiedene Erfahrungen gemacht hast. Also wie siehst du das Thema oder diese Annahme, dass in Zukunft alles nur noch über ChatGPT und Co. gehen wird?
Ja, also die Annahme ist natürlich ziemlich naheliegend erstmal, wenn man ja, sich den Alltag der Softwareentwickler anschaut, dann denkt man ja, die sitzen den ganzen Tag dran und schreiben Code und tun sich ja dabei schwer, weil das muss ja die Hauptarbeit sein. Tatsächlich ist es aber so, wenn man sich den Alltag anschaut und auch die Arbeitszeiten, die so in den Tag reinfließen, ist das Schreiben von Code eigentlich ja eher die Minderheit des Tagesablaufs. Und ich denke schon, dass ChatGPT oder Sprachmodelle uns auch in diesem Bereich unterstützen können. Aber ich würde es jetzt nicht so dramatisch sehen, wie es uns die Medien vielleicht weismachen wollen. Wenn man sich da wirklich mal ein bisschen durchklickt, mal das Ganze ausprobiert, dann sieht man relativ schnell auf der einen Seite ohne menschlichen Kontext, ohne dieses Lösungsverständnis, Problemlösungsverständnis ohne die gesamten Anforderungen außen herum, wird es auch für ein ChatGPT oder Llama oder Mistral, was ja zum Beispiel auch sehr auf Code-Generierung optimiert ist, irgendwann mal ziemlich schwer, korrekten Code zu liefern, gerade in dem gesamten Projektkontext. Für solche typischen Snippets, Hello World-Applikationen, sage ich jetzt mal ganz provokativ, also ich baue eine Web-API und habe eine Datenbank dahinter und muss da jetzt die typischen CRUD-Aktionen ausführen, also Create, Read, Update, Delete, das mag das Ganze sehr wohl optimal ausführen. Da gibt es ja dann auch immer die entsprechenden Berichte von Personen. Ich habe ohne Programmieren zu lernen eine App entwickelt. Das mag schon sein, aber im Business-Umfeld schaut das dann doch anders aus. Und der Code, der da rauskommt, der kann zumindest mal eine Grundlage sein. Das nutzen wir teilweise auch. Ja, also ganz offen gesagt, machen wir das gerne auch, gerade wenn wir am Anfang eines Projekts stehen und nicht viele Abhängigkeiten links und rechts haben, dass wir uns eben anschauen, was können wir daraus ziehen. Aber es ist eher mal so eine Basis, mit der wir beginnen.
Das könnte man ja hergehen. Also ich habe ja auch schon relativ lange und große Erfahrung mit KI, speziell auch mit Gen AI. Also was ich sehe, dass da ja auch nicht immer perfekter Code rauskommt oder fehlerfreier Code. Wo das aber von Vorteil ist, ist, wenn man nicht nur Code-Generierung nutzt, sondern auch sozusagen vorhandenen Code einfach mal durch die entsprechenden Tools schickt, also quasi Code-Optimierung. Was hältst du davon oder beziehungsweise was sind deine Erfahrungen damit?
Absolut, also ich sage immer, auch wenn das Wort im Zusammenhang mit KI und Sprachmodellen eigentlich falsch ist, aber die Sprachmodelle verstehen, also das ist das Wort, verstehen sollte man da nicht verwenden, weil wirklich verstehen tun sie es ja nicht, verstehen geschriebenen Code, den es schon gibt, besser, als dass sie komplett neuen generieren. Warum ist das so? Ganz einfach, Sprachmodelle sind auf, ja, sprachliche Aspekte auf die Syntax ausgerichtet und Programmiersprachen sind halt natürlich super. Es gibt keinen Interpretationsspielraum, es gibt keine großartigen Synonyme. Also es gibt ja 50.000 Wege, jemanden zum Beispiel einen Weg zu erklären von München nach Berlin. Es gibt aber in der Programmiersprache einen klaren Grammatiksatz, möchte ich mal sagen, einen klaren Wortschatz, der jetzt auch nicht allzu groß ist. Und an dem kann man sich bedienen. Und da sind die Sprachmodelle natürlich ja wirklich gut, wenn sie bereits bestehenden Code haben und klare Anweisungen bekommen, wie zum Beispiel ja Code-Duplikate aufzulösen, damit man da keinen Spaghetti-Code hat, Modularisierung, vielleicht das Ändern von irgendwelchen Patterns, Aufteilen von Logik. All solche Themen, die sind, finde ich, sehr, sehr gut gelungen und die funktionieren auch sehr gut. Was aber noch besser ist, ist tatsächlich nicht nur die eben Generierung, sondern tatsächlich das Erklären von Code. Wir kommen ja auch immer wieder in die Situation, dass wir Codebestandteile oder Projekte anderer Dienstleister bekommen. Das bedeutet also, ein Kunde kommt zu uns und sagt, wir haben jetzt hier eine Software, die wurde 10 Jahre lang von einem Dienstleister XYX betreut. Was machen wir damit? Können wir das irgendwie warten, weiterentwickeln und so weiter? Und ohne weiteren Kontext, egal wie gut die Dokumentation oder Kommentare sein mögen, man steht immer irgendwann mal an dieser Situation und sagt, ich verstehe nicht ganz, wofür das jetzt gedacht war. Und dann schmeißen wir das in ein Sprachmodell und lassen uns das tatsächlich erklären. Das ist immer wie nur eine kleine Person, die auf unserer Schulter sitzt und uns da über die Schulter guckt
Hilft
und
mir.
eine kleine Hilfe geben kann. Genau.
Habt ihr das auch schon eingesetzt für Sachen außerhalb von Code-Generierung? Wenn ich zum Beispiel an ein normales Projekt denke, da hast du das Requirements Engineering, du hast die Architektur, du hast vielleicht Tests oder du solltest zumindest Tests haben, du machst Code- und Design-Reviews, bewertest die Architektur. Gibt es hierfür auch die Möglichkeit, mit diesen, sage ich mal, Werkzeugen diese Geschichten zu übernehmen oder sind die da noch nicht geeignet?
Also tatsächlich ist es so, dass im Bereich der Softwarearchitektur man schon Sprachmodelle heranziehen kann und sagen kann, wir möchten jetzt gerne dieses Projekt umsetzen. Wir haben vielleicht die und jene Architektur, so ist der Code aufgebaut. Kannst du uns Tipps geben oder Empfehlungen, was du hier für richtig oder für falsch haltest? Grundsätzlich ist es aber so, so eine Softwarearchitektur, du kennst es auch, ist halt von so vielen Faktoren abhängig. Dem Team, Know-how im Team, teilweise halt auch schlicht Budget und Zielsetzung des Kunden. Ja, also wir können überall die bestmögliche Softwarearchitektur konstruieren und alles abstrahieren, wo es nur geht, wenn aber der Kunde das entsprechende Budget nicht bereitstellt oder die Software nun mal die Deadlines das einfach nicht hergeben, dann bringt die tollste Softwarearchitektur nichts, wenn es dann zum Schluss nicht die Ziele erreicht. Also von dem her muss man da ein bisschen drauf schauen, welche Tipps, welche Tricks kommen da von Sprachmodellen. Diese sind auch oft sehr generisch. Warum? Ganz klar, weil die Trainingsinhalte, also aus Fachbüchern, Fachmagazinen und so weiter, die sind nun mal so, dass wir sagen, das ist die Top-Lösung und alles andere links und rechts ist eher so, ja, ich sag jetzt mal provokativ wischiwaschi. Und daher sind dann auch die Sprachmodelle entsprechend so, dass sie sagen, ja, wenn du das jetzt richtig machen willst, dann geh die 110% und drunter machen wir es nicht. Also da muss man einfach ein bisschen Augenmaß behalten und auch manchmal pragmatisch damit umgehen.
Ich glaube, auf das Thema kommen wir dann noch zurück. Später, jetzt, wenn ich jetzt jemand bin, der jetzt ein neues Projekt anfängt und keine Ahnung von, sage ich mal, ChatGPT oder Copilot oder was auch immer da draußen ist, habe und müsste jetzt einschätzen, was ist denn jetzt die Vorteile, was sind Vorteile und was sind potenzielle Nachteile der Code-Generierung? Also, wann würdest du eher davon abraten oder wann würdest du das eher empfehlen?
Also ich würde davon ganz klar abraten, wenn wir in einem, also du hast ja schon gesagt, wenn wir mit einem neuen Projekt anfangen, da kann das immer mal ein Thema sein. Wenn wir aber in einem bereits großen Projekt mit sehr vielen Abhängigkeiten, mit sehr vielen Anforderungen unterwegs sind, kann ich das nur in kleinen Teilen nutzen. Das heißt, wenn ich jetzt ein neues Modul oder eine neue Funktion schreibe, das ist immer sinnvoll. Ich würde jetzt aber nicht anfangen und so einen typischen Prompt schreiben. Wir haben vom Kunden Auftrag XY. Schau mal, das steht im Vertrag. Bitte schreib mir die Software. Das wird halt nie klappen. Also ich kann einzelne Etappen, einzelne, ja, vielleicht mal ein kleines Modul mir beschreiben lassen, generieren lassen. Aber im Grundsatz finde ich, darf man das jetzt nicht zu zu sehr dem Sprachmodell überlassen, weil es halt nun mal kein Wunderwerkzeug ist. Es kann uns da helfen, es kann Funktionen mal generieren, ähnlich, ja, irgendwelche seltsame Berechnungen oder typisches Beispiel, was ich immer gerne heranziehe, ist zum Beispiel die Osterformel von Gauß. Das ist immer ein schönes Beispiel, wo man ja einfach mal ein Sprachmodell testen kann und sagen kann, okay, wir möchten die Ostertage für ein gewisses Jahr berechnen, schreibt mir eine Funktion dafür und dann kommt halt meistens genau dieser Algorithmus raus. Das sind so Themen, die funktionieren halt recht gut, aber halt immer in kleinen Häppchen, in kleinen Etappen und auch wirklich versuchen, das in den Prompts auch so darzustellen. Also nie versuchen, mit einem Prompt zu meinen, der generiert mir da jetzt 50 Dateien Code herunter und die funktionieren dann miteinander, weil teilweise nicht einmal die Codebestandteile dieses LLM generiert hat, funktionieren untereinander. Was ich immer tun kann, ist einzelne Aufgaben geben. Ich habe jetzt diese Funktion mit den Aufrufparametern, die macht das und das. Kannst du diese verwenden und mir zum Beispiel einen Web-API-Controller schreiben? Oder wir haben die und jene Klassen. Wir brauchen hier für unser OR-Mapper entsprechende Entitäten und eine Konfiguration, dass wir das in der SQL-Datenbank schreiben. Solche Themen. Ja.
In dem Zusammenhang, also wir haben ja jetzt schon über diese Werkzeuge gesprochen, Copilot, ChatGPT. Es gibt jetzt inzwischen Tools wie zum Beispiel Cursor, der dich quasi direkt im Visual Studio oder in deiner Programmierumgebung unterstützt. So, welche Tools nehmt ihr in der Regel her und wofür?
Ja, also das Thema ist bei uns ja oft, dass wir strikt mit NDAs arbeiten. Also da ist dann zum Beispiel so etwas wie Copilot immer ein bisschen schwierig, weil der sich ja komplett erstmal auf das gesamte Repository stürzt. Muss man auch wollen. Also das sind natürlich auch die Herausforderungen, eher vertraglicher und auch einfach Informationsschutz, sage ich jetzt mal, die man da mit einfließen lassen muss. Grundsätzlich ist es aber so, dass ich persönlich sehr gerne mit Mistral arbeite. Mistral, das ist ein, ich sage jetzt mal, französisches LLM-Modell, was sehr gut darin ist, ja, technische Architekturen und eben auch Code wirklich auch hier wieder in Anführungszeichen zu verstehen und eben entsprechend Code zu generieren. Das heißt, teilweise funktioniert das wirklich rein auf Prompt-Ebene mit diesem Chatbot, teilweise auch lokal. Ja, also wenn wir unter NDA sind oder irgendwelche vertragliche Themen haben, wo wir uns vielleicht wirklich darauf stützen und sagen, wie schaut das Ganze denn aus? Könnte uns da ein Sprachmodell unterstützen? Das machen wir natürlich rein on-premise ohne irgendwelche Cloud-Dienstleister, weil das ist uns dann doch ein bisschen zu heiß.
Also auch nicht irgendwelche APIs aufrufen von Anthropic oder von OpenAI, das würde dann damit ja auch flach fallen.
Das würde im Alltag bei uns erstmal flach fallen, genau. Also klar, man kann auch die lokalen LLMs ja per API ansteuern, aber tatsächlich ist es so, dass wir ganz konkrete Aufgaben stellen, wie das Beispiel, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben irgendwelche Klassenmodelle, wir wollen da passende DTOs oder Entitäten für den OR-Mapper bauen. Dann gehen wir dahin und schreiben das wirklich in den Chat rein, geben die einzelnen Klassen mit, als Markdown formatiert und dann kommt wieder entsprechender Code als Markdown formatiert heraus, den wir dann erstmal prüfen, weil das ist Regel Nummer eins. Ohne menschliche Abschlussprüfung geht hier nichts und dann übernehmen wir ihn. Also ganz klar gesagt, das sind eher so für Themen, wo wir sagen, da müssen wir uns den Kopf nicht anstrengen für so repetitive Aufgaben. Da nutzen wir das sehr gerne oder halt eben wirklich Code erklären. Und auch da wäre das wahrscheinlich bei den meisten Unternehmen draußen zu sagen, ich gehe auf das Cloud-Modell von zum Beispiel ChatGPT und schreibe jetzt dort irgendeinen Code herein, den ich unter NDA von irgendeinem Dienstleister bekommen habe. Das würden wir erstmal nicht empfehlen, ja.
Also nehmt ihr dann sowas wie Olama zum Beispiel her für lokale
Ganz genau.
Geschichten?
Olama ist so unsere Standardlösung für die lokalen Chatmodelle. Genau.
Okay, da habe ich eine reichliche Auswahl an Open Source LLMs.
Absolut.
Also alles, was so auf Hugging Face drauf ist, kann man im Prinzip normalerweise direkt, aber ab und zu auch mal indirekt, indem man vorher ein eigenes Modell schreibt, eine Model Card, kann man ja dann einfügen. Das heißt, da hat man alle Möglichkeiten, die man so braucht.
Ganz genau. Also Ullama ist praktisch auch das, was wir für APIs am liebsten hernehmen, wenn wir on-premise arbeiten und zum Beispiel auch in eigenen Softwareprojekten LLMs verwenden, wo wir wissen, das wird irgendwann mal on-premise zu laufen haben, ist Ullama eigentlich das Tool der Wahl, weil klar, es gibt Tools, die sind vielleicht von der Performance her minimal besser, aber es ist tatsächlich vom Einstieg her und von der Konfiguration das, was am einfachsten funktioniert. Es erkennt sofort, welche Grafikkarten vorhanden sind, welche GPUs. Es erkennt, wie viel Speicher die haben, nutzt diesen Speicher optimal aus, ohne dass wir hier mit ja, 5000 Konfigurationsparametern uns rumärgern müssen.
Das stimmt. Also im Endeffekt, also so wie ich jetzt mitgekriegt habe, ihr benutzt Copilot schon, wenn man darf, oder ChatGPT. Ihr benutzt Open Source Modelle, weil man die Daten nicht nach außen geben will. Gibt es noch weitere Werkzeuge, die ihr im täglichen Einsatz habt?
Tatsächlich nicht allzu viele. Also was das reine Coding-Generieren angeht, ist das so die Standardauswahl. Klar, es ist der Markt ist aktuell so volatil wie noch nie. Also gefühlt jede Woche kommen neue Tools heraus. Wenn man die alle analysieren wollen würde, glaube ich, würde man nichts anderes mehr tun. Aber ja, wir halten das möglichst schlank und klar, dass wir auch genau wissen, für welchen Einsatzzweck eignet sich denn was? Und deswegen bin ich auch persönlich ein Freund bei solchen Tätigkeiten, gerade als Softwareentwickler einfach hier den Code zu nehmen und einen sauberen Prompt zu schreiben, weil ich denke, das ist etwas, womit man überall arbeiten kann. Und wenn man zum Beispiel mit Modell XYZ nicht zufrieden ist, kann man halt auf ein anderes Modell gehen und es dort damit versuchen. Das ist dann auch eben das, wo wir relativ schnell mal wechseln können oder auch mal typische A/B-Tests machen können, dass wir sagen, wir geben mal eine Anfrage vielleicht tatsächlich an ChatGPT, um einen Code zu generieren und machen das parallel einmal bei Mistral und schauen einfach mal, was uns denn hier besser gefällt.
Jetzt hast du ja schon öfters mal das Thema Prompt genannt. Um was von dem LLM zurückzukriegen, brauche ich einen entsprechenden Prompt. Also was würdest du da empfehlen? Habt ihr so Best Practices für Prompt Engineering oder wie macht ihr das konkret?
Ja, das Thema Prompt Engineering ist ja auch die letzten Jahre hochgeschossen. Also man hat ja erwartet, das ist ein ganz neuer Berufszweig. Ich glaube, so dramatisch hat sich's dann auch nicht entwickelt, wie es halt immer ist. Es wird halt heißer gekocht wie gegessen. Ja, was wir aber tatsächlich verwenden, sind so typische Grundregeln. Also erstmal eine Situationsbeschreibung, bedeutet also wirklich mal beschreiben, was machen wir eigentlich, was ist der Umfang des Projektes, welche Technologien verwenden wir. Gerne auch mit Personas arbeiten, also dem Modell klar sagen, du bist in der Softwareentwicklung tätig, du hast diesen und jenen Fokus. Und dann in den Aufgabendefinitionen möglichst auch Codebeispiele teilweise mitgeben oder Pattern, die man einsetzt. Wenn man jetzt zum Beispiel, ich nehme wieder das Beispiel wie vorhin mit den OR-Mapper, wir müssen irgendwelche Entitäten aufbauen auf einem Klassenmodell, was besteht. Wenn ich da schon zwei, drei Entitäten geschrieben habe oder irgendwelche Konfigurationen, dann kann ich die mit in den Prompt reingeben und sagen, erweitere mir das nach diesem Prinzip und passe es so an, dass die fünf neuen Klassen oder so damit ja, auftauchen. Und dann habe ich tatsächlich möglichst konsistenten Code und nicht etwas gänzlich Neues, wo ich sage, das ist jetzt vom Stil komplett anders als erwartet. Also wichtig ist einfach, diesen Regelsatz möglichst klar vorzugeben, ob ich das jetzt schriftlich mache, ob ich jetzt dort ganz klar definiere, öffentliche Variablen sollen so und so formatiert werden oder ich das einfach mit Beispielcode mache. Das muss man ein bisschen ausprobieren. Aber das sind so die Techniken. Also Prompt möglichst konkret halten. Auch heute durch den Kontextwindow der modernen Sprachmodelle kann man da ja einiges an Informationen reinsetzen. Das ist ja jetzt nicht mehr so wie bei GPT-3, wo man auch den Prompt sehr, sehr kurz halten musste. Und ja, da kann man heute ein bisschen flexibler damit umgehen.
Also, du hast ja vorher auch erwähnt, dass man nicht versuchen sollte, mit einem einzigen Prompt alles zu erreichen. Also gehe ich mir davon aus, ihr teilt die Prompts entsprechend auf. Also, oder wie genau funktioniert das bei euch?
Genau, also grundsätzlich, wie gesagt, erstmal so eine Situationsbeschreibung. Das heißt, was ist das Projekt? Was ist das Ziel des Projektes? Was haben wir eigentlich vor? Um auch mal so ein bisschen fachlichen Kontext reinzubekommen. Dann können wir natürlich, wenn wir eine ganz konkrete Aufgabe haben, diese vielleicht in einem kleinen Prompt definieren. Wenn es wirklich darum geht, ja, irgendwelche Klassen auf zum Beispiel, ja, zu konvertieren oder umzuschreiben. Oder von einer Programmiersprache zur anderen zu gehen, das ist natürlich auch möglich. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann lasse ich mir zum Beispiel erstmal eine mögliche, ja, Dateistruktur erstellen. Dann steht dort im Prompt tatsächlich für dieses und jenes Modell, was jetzt das und das machen muss. Beschreibe mal die Komponenten, die wir dafür bräuchten und gerne auch gleich mit Dateinamen. Wie würdest du das aufbauen? Dann kommt da irgendeine Dateistruktur heraus, auch mit Informationen, also in, keine Ahnung, der Factory wird das und das gemacht, in dem Handler oder dem Service soll das und das gemacht werden. Und dann nehme ich diese Informationen aus dem LLM und gehe das Ganze in einen weiteren Schritt und formuliere dann aus, okay, für diese Datei, beschreibe mir jetzt mal den Code, den du hierfür erstellen würdest. Und dann gehen wir einfach top-down runter. Das heißt also von sehr allgemein zu sehr spezifisch. Das können wir auch über das Sprachmodell dann sortieren lassen, dass wir sagen, gebe mir einfach eine mögliche Reihenfolge vor und gehen dann wirklich Datei für Datei durch und sagen, generiere mir mal hierfür den Code. Und das funktioniert sehr gut, aber es gibt genauso auch Fälle, wo dann eine Funktion irgendwann mal später aufgerufen wird, die so nie generiert wurde vom LLM. Also das sind immer Sachen, wo wir gegenchecken müssen. Und wenn wir das entdecken, können wir auch sofort sagen, Achtung, du rufst jetzt hier in, keine Ahnung, dem Database-Handler diese Funktion ABC auf mit den Parametern. Die gibt es aber so gar nicht. Hier ist der Code, den du generiert hast. Passt das Ganze mal an, dass das passen würde. Und dann entscheidet das LLM, passe ich jetzt die Basisklasse an oder meinen Aufruf. Und dann kommt eben etwas Neues heraus. Also es ist tatsächlich, ich sage es eigentlich immer nach dem gleichen Prinzip, wie wenn ich mit einem Kollegen oder mit einer Kollegin sprechen würde, die mit mir im Zimmer ist und man irgendwie Pair-Programming machen würde. Genauso muss man sich es eigentlich vorstellen, ja.
Das hast du ja gerade erwähnt, weil die Sprachmodelle halluzinieren ja teilweise, machen nicht immer alles richtig oder sie finden dann widersprüchliche Angaben irgendwo in den Trainingsdaten. Also man kann sich nicht hundertprozentig darauf verlassen. Also darum finde ich auch gut, mit kleinen Geschichten zu beginnen und also zum Beispiel, wie würdest du diese Application strukturieren, wie du ja vorher erwähnt hast, und dann Schritt für Schritt die Einzelteile zu bekommen. Ich wollte aber jetzt noch, bevor wir weitermachen in dem Fachlichen, so ein bisschen über den Tellerrand hinaussehen. Und zwar zum Thema, was gibt es denn für weitere Anwendungen von KI? Weil zum Beispiel dein Buch ja auch über diese nur Code-Generierung hinausgeht und auch andere Aspekte, sagen wir mal so, der Entwicklungsprozesse betrachtet. Dazu meine Neugier, wie kam es dazu und warum war dir das so wichtig?
Ja, tatsächlich. Also das Buch ChatGPT in Softwareprojekten handelt eigentlich ja nur um das Thema, was können wir in Sachen KI in Softwareprojekten tun, außerhalb von der Code-Generierung. Weil ich fand, dass das sehr schnell ein sehr dominierendes Thema war, Code-Generierung, war aber für mich so der Part, wo ich gesagt habe, Moment mal, wir sind Informatiker, Softwareentwickler, wir sitzen jeden Tag dran und das macht ja uns eigentlich Spaß, Code zu schreiben, Probleme zu lösen, all diese Themen. Wir sind ja eigentlich dafür da und nicht für die anderen Themen, wie zum Beispiel, die auch Spaß machen können, keine Frage, aber die eigentlich so eine ja, Nebenrolle darstellen, wie zum Beispiel die Anforderungsdefinition, Dokumentation, Testschreiben, Softwarequalität und so weiter. Das ist etwas, wo ich sage, die Arbeit könnte uns doch eigentlich eher von Sprachmodellen abgenommen werden, weil genau da arbeiten wir ja mit Sprache, weil wir ja mit anderen Menschen hier kommunizieren. Das heißt also, Techniker sprechen mit Personen aus Fachabteilungen, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, vielleicht auch Sichtweisen, mögliche Missverständnisse und genau diese können wir uns ja eigentlich von Sprachmodellen wie zum Beispiel ChatGPT zumindest unterstützen lassen. Und das war die Intention, warum ich dann dieses Buch geschrieben habe, weil ich gesagt habe, wir haben jetzt schon 5000 Mal gehört, Softwareentwickler werden abgelöst, wir werden nie wieder Code schreiben müssen. Das kann ja in 10, 20 Jahren vielleicht tatsächlich der Fall sein. Wir wissen ja nicht, wo die Reise hingeht. Aber aktuell, heute, finde ich das Thema außerhalb der Code-Generierung mit KI zu arbeiten, fast schon spannender.
Also du hast ja gerade genannt, Architekturdefinition, also Dokumentation, Anforderungsdefinition. In dem Zusammenhang hast du da schon persönliche Erfahrungen gemacht, die dich eben dazu motiviert haben, das überhaupt sozusagen in Angriff zu nehmen, die beiden Themen.
Absolut. Also wir haben immer wieder das Thema, dass wir in Besprechungen sitzen mit Kunden, mit Fachabteilungen, die natürlich ihre Sichtweise auf gewisse Dinge haben. Wir sehen das möglichst ja abstrahiert, haben aber dann doch eher einen technischen Hang zu der Sache. Egal wie man versucht, sich in den Kunden reinzudenken, man ist halt nun mal nicht der Nutzer. Das ist nun mal leider der Fall. Und da ist mir schon oft aufgefallen, gerade in der Art und Weise, wie der Kunde sich vielleicht ausdrückt, wie vielleicht eine E-Mail ankommt, mit einer Frage oder einer Anforderung, ob das jetzt eben, ja, ob das jetzt eben als E-Mail kommt oder als Spezifikationsdokument oder User Story, egal was, dass wir gesagt haben, ja, wir möchten das ja eigentlich möglichst standardisieren, auch um zum Beispiel Aufwände schätzen zu können und auch die Arbeit so vorzubereiten, dass das dann auch ein Entwickler, der jetzt vielleicht nicht in diesem Gespräch war, versteht. Und die Themen, da hat man relativ häufig Missverständnisse, weil irgendwelche fachlichen Begrifflichkeiten eingesetzt worden sind oder ein Fehler eigentlich ein Feature-Wunsch war und solche Themen. Typisches Beispiel, man macht einen oder der Kunde macht einen internen Workshop und liefert eine Liste an Anforderungen zurück. Das kann so allgemein sein wie, ich sag jetzt mal, wir haben ein Bestellsystem und es das heißt, ja, wenn die Bestellung getätigt wurde, soll eine Auftragsbestätigung raus. So, das ist ja jetzt erstmal total banal und kann alles bedeuten. Und da würde sich jetzt eine Person oder zwei Personen über diese Liste setzen und irgendwo in Excel-Tabellen das Ganze nochmal strukturieren oder in User Stories umformulieren oder so. Und das können wir dann halt entsprechend über Sprachmodelle uns zumindest mal abnehmen lassen und auch die Frage stellen. Sehr geehrtes LLM, hast du hier irgendwelche Informationen oder Auffälligkeiten, die dir hier auffallen, vielleicht auch Widersprüche? Und mit den Informationen können wir, ich sage jetzt mal so einen Prozess, wo man über eine E-Mail brütet, vielleicht über 1, 2 Stunden mit einem Kollegen, kann man halt zumindest sich schon mal vom LLM ja vorstrukturieren lassen.
Ich meine, das Problem ist ja auch immer, wenn du in der Problemdomäne bist, dann bist du natürlich nicht der Experte dafür, für das, was die Kunden wollen. Da brauchst du auch ein bisschen mehr, sage ich mal. Da gibt es eben dann Missverständnisse zwischen dem, was du sagst und dem, wie es dann der, sage ich mal, Fachexperte dann interpretiert. Du hast gesagt, es gibt Möglichkeiten, dass LLMs diese Missverständnisse reduzieren. Hast du da ein Beispiel von einem Projekt? Musst du ja jetzt nicht direkt nennen, bei wem das war, aber wo ein Projektteam wirklich diese Probleme entsprechend reduzieren konnte?
Ja, also tatsächlich war das bei einem Kunden, der selber keine Entwicklungsabteilung hatte. Er ist also wirklich mit einem, ja, Word-Dokument auf uns zugekommen, hat gesagt, das sind unsere Anforderungen, diese fachlichen Anforderungen sind wir im Team durchgegangen, das hätten wir gerne umgesetzt. Und genau hier sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, wie könnten User Stories ausschauen? Das heißt also, wir haben erstmal die Anforderungen herangezogen, haben dem LLM konkret gesagt, wie eine User Story optimalerweise ausschaut, was die beinhalten muss, haben dann gesagt, versuche aus diesem Input User Stories zu erstellen und deren Abhängigkeiten auch untereinander festzulegen. Das heißt also, er hat verstanden, wenn ich dieses und jenes Feature oder die User Story umsetzen möchte, dann muss ich davor diese und die andere User Story entsprechend ja umgesetzt haben. Und Da kam es dann schon auf genau diese Themen, wo es hieß, okay, ihr habt hier irgendwelche oder widersprüchliche Anforderungen, weil die eine Anforderung kam vielleicht von einer Abteilung A und die andere Anforderung kam von einer Abteilung B. Und rein sprachlich haben die sich tatsächlich in Widersprüche verstrickt. Mit dieser Anfrage sind wir dann an den Kunden gegangen, haben gesagt, okay, also wir haben den Großteil verstanden, was ihr wollt, aber hier sind unsere Fragen, darunter eben auch, ja, welche Anforderung gilt jetzt eigentlich? Und dann kam heraus, dass das zwar schon die gleichen Begrifflichkeiten sind, die die beiden Abteilungen verwendet haben, aber unterschiedliche Sachen damit gemeint haben. Und ohne, dass da jemand mit dem Finger drauf gezeigt hätte, entweder wäre es jetzt ohne Sprachmodell, ohne KI irgendein Kollege gewesen, der dem das eventuell aufgefallen wäre. Aber so ist es im Sprachmodell aufgefallen, hat gesagt, schau mal hier, das verstehe ich nicht, das macht hier jetzt so aktuell keinen Sinn. Konnten wir die Frage direkt an den Kunden stellen und mit relativ wenig Aufwand das Ganze lösen.
Das hört sich gut an. Das heißt also, wenn ich dich richtig verstehe, dass KI auch die Informationsflüsse und auch so ein bisschen das Verständnis in dem Projekt dann quasi unterstützt.
Genau. Wichtig ist halt, dass in den ganzen Anforderungen, die man übergibt, eine gewisse Kohärenz herrscht. Also das heißt, dass der ganze Sprachfluss und die Zusammenhänge eindeutig und auch logisch sind. Sind sie ja normalerweise. Man springt ja nicht von einem Projekt, ja, wir wollen ein Softwareprojekt und hat dann zwischendurch noch Anforderungen an ein zum Beispiel Bauprojekt für das Büro oder so. Also das ist ja glücklicherweise normalerweise gegeben. Ansonsten wäre es auch für Sprachmodell irgendwann mal schwierig, aber grundsätzlich ist das genau die Anwendungsdomäne, wo ich sage, da kann man den größten Nutzen ziehen. Und für mich ist die Freude da immer am größten zu sehen. Cool, wir haben das jetzt einfach reingekippt, wir haben Auffälligkeiten bekommen, Herausforderungen, wo wir uns jetzt ja, zusammensetzen hätten müssen, versucht hätten müssen, ja, was meint jetzt der Kunde, was könnte er meinen? Und so kriegen wir innerhalb, ich sage jetzt mal plakativ gesagt, innerhalb von weniger Minuten irgendwo mal ein erstes brauchbares Ergebnis. Und für mich ist das immer schöner, weil ich weiß, wir kommen dem Code-Schreiben jetzt wesentlich näher, dass ich sage, das fasziniert mich tatsächlich mehr als jetzt, ja, irgendwelche Klassen umstrukturieren oder sonst irgendetwas, ja.
Kann ich verstehen. Vielleicht noch eine Frage, weil du ja jetzt in verschiedenen Projekten schon warst. Und die erste Frage, die ich immer erhalte, wenn ich zum Beispiel in solchen Gen-AI-Projekten drinstecke, wo es um LLMs geht oder Code-Generierung, kannst du mir mal jemanden sagen, bei dem es schon überhaupt erfolgreich gelaufen ist? Oder bin ich jetzt für dich sozusagen das Versuchskaninchen, steckt irgendwie implizit in der Frage? Hast du da konkrete Beispiele aus der Praxis, bei denen KI in Softwareprojekten erfolgreich wirklich eingesetzt worden ist?
Also tatsächlich ist es so, dass wir durch die Bahn durch eigentlich bei Kundenprojekten immer Teile mittels KI umsetzen, ob das jetzt eben Bereich Anforderungsdefinition ist oder auch Dokumentation. Also ich würde sagen, das ist bei uns eigentlich im Alltag schon ziemlich angekommen. Ja, es ist jetzt nicht 100%, aber es ist schon so, dass wir das als Hilfsmittel auf jeden Fall einsetzen. Wenn es jetzt darum geht, aber tatsächlich bei Kunden komplett eingesetzt, also dass auch die Entwicklerteams des Kunden das einsetzen, das ist je nach Unternehmen wirklich schwierig. Also wir arbeiten teilweise mit, ja, DAX 30 Konzernen, Großunternehmen, da sind die Strukturen immer noch etwas schwieriger, auch in Anbetracht der Thematik Microsoft, Copilot, Cloud etc. pp. Da unterstützen wir jetzt die Kunden so ein bisschen in die Richtung eben lokaler LLMs, das Ganze aufzubauen. haben wir jetzt auch tatsächlich zwei Projekte mit Kunden, wo wir auch im Rahmen eines, ich sage jetzt mal, kleinen Forschungsprojekts, was wir betreiben, versuchen, Arbeitsabläufe und Geschäftsprozesse mittels LLMs umsetzen zu lassen, dass da eine entsprechende Vorarbeit stattfindet. All solche Themen, aber man muss sich ganz klar heute, muss man ganz klar darüber sprechen. KI ist aktuell noch ein bisschen ein Versuchsfeld, ja. Also, ich hatte erst letztens eine Diskussion mit einem Interessenten, der so kam, ja, und was für Garantien haben wir denn eigentlich, dass das funktioniert und was machen wir, wenn das nicht funktioniert? Und wo ich sage, ja, es tut mir leid, also so sind die technischen Limitierungen heute. Deswegen nutzt man ja KI, weil es halt für 70% der Fälle super gut funktioniert und für 30% absolut unbrauchbar ist. Vielleicht sind auch 80-20, ja, aber ich gehe da immer etwas vorsichtiger in die Runde. Und da muss man sich darauf einstellen. Und das ist in den Köpfen gerade großer Unternehmen tatsächlich noch nicht so wirklich angekommen, dass man sagt, wir müssen uns jetzt auch mal mit einer 70 oder 80% Lösung zufrieden geben und können nicht 110% erwarten. Und wenn die jetzt nur 90% kann, welche SLAs haben wir denn da? Also das geht dann
Ja,
halt nicht,
klar.
ja.
Gut, jetzt nehmen wir an, du bist jetzt beim Kundenprojekt, der will eine Softwareentwicklung durchführen und es ist einer der Kunden, der sagt, ich möchte dafür KI nutzen. Also gibt es da irgendwelche Best Practices, die man beachten kann oder sollte, um es eben erfolgreich umzusetzen?
Also die Best Practices, um KI erfolgreich umzusetzen, ist erstmal, sich mit dem Team oder auch im Unternehmen selber irgendwelche KI-Richtlinien zu definieren. Ich denke, es ist einfach ähnlich wie mit dem Thema Datenschutz, Datenschutzgrundverordnung. Man muss sich mit dem Thema erstmal theoretischer Natur befassen. Das finde ich ist wichtig, dass man sagt, okay, was wollen wir damit erreichen? Was ist unsere Erwartungshaltung? Wenn wir jetzt an irgendeinen Geschäftsführer herangehen, ich sage jetzt mal grob, Ende 50, Anfang 60, sagen, ja, hier KI, was sich dann im Kopf abspielt bei den jeweiligen Personen, das kann sich 180 Grad komplett, das kann 180 Grad komplett anders ausschauen. Also von dem her ist es wichtig, da ein paar Regeln und auch die Erwartungshaltung innerhalb des Teams zu definieren. Was erwarten wir davon? Was erhoffen wir uns davon? Und wenn man diese Diskussionen auch mit dem Team durchführt, dann sieht man, okay, es gibt vielleicht drei, vier konkrete Baustellen, wo man sagt, ja, da kann es uns helfen. Und es gibt vielleicht drei, vier Baustellen, wo man sagt, okay, vielleicht eine Zukunftsthematik, aber jetzt erstmal keine Zeit damit verbraten oder eventuell wirklich als, ja, mal Proof of Concept auszuprobieren. Das ist eben auch das, was wir den Kunden immer sagen in solchen KI-Projekten oder wenn sie solche KI-gestützten Arbeitsworkflows mit uns umsetzen wollen, machen wir erstmal ein Proof of Concept. Schauen wir es uns erst einmal an. Weil nichts ist schlechter als eine falsche Erwartungshaltung. Es wird etwas geliefert oder es wird etwas umgesetzt und dann nach einem halben Jahr sagt jeder, das war jetzt schön, man hat ein paar Rechnungen bezahlt, aber das war's dann jetzt auch schon wieder. Das denke ich, bringt nichts. Und ich bin sehr der Freund, auch in unseren Projekten und auch in den Zusammenarbeiten mit unseren Kunden. Das schätzen die Kunden, glaube ich, auch sehr. Wir rechnen eher mit einer langfristigen Partnerschaft und Strategie. Also es ist nicht so, dass wir sagen, wir machen jetzt ein Projekt und in einem halben Jahr sehen und hören wir uns nicht mehr, sondern das ist schon so, dass ich auch den Anspruch an uns stelle, dass wir da schauen, was kann denn in 3 Jahren sein und dass wir in 3 Jahren zurückblicken und sagen, coole Sache, dass wir damals an das gedacht haben, das hilft uns jetzt. Das hat uns vielleicht im initialen Step nichts geholfen, aber jetzt hilft es uns vielleicht. Also
Also,
Langfristigkeit planen, ja.
verstehe. Und wenn du jetzt mal retrospektiv zurückschaust, was waren jetzt so die Erkenntnisse oder Lektionen, wenn man es so nennen will, die du bei der Nutzung von KI in deinen eigenen Projekten gelernt hast?
Also das Wichtigste ist, denke ich, den Hype rauszunehmen. Also einfach mal von den ganzen Themen, die wir so gesehen haben und lesen und hören und auf den ganzen Konferenzen oder Podiumsdiskussionen, wo ich ja auch teilnehme und auch auf den Konferenzen Speaker bin, ganz klar, ich propagiere die Themen natürlich auch, aber ich sage immer am Anfang und zum Schluss, nehmt es von diesem Berg an Ideen und die, nehmt die oberen 20% mal weg. Und wenn wir die oberen 20% wegnehmen und sagen, wir wollen jetzt hier diese bodenständigen Probleme, die wir haben, also mit denen wir tagtäglich arbeiten, die vielleicht auch mal langweilig sind, ja, die sind vielleicht total langweilig. Das ist nichts, was wir auf eine fancy Folie oder in irgendeinen tollen Image-Marketing-Film reinpacken können. Das so ist nun mal leider der geschäftliche Alltag oftmals. Wenn wir die Sachen umsetzen, dann kommen wir weiter. Wenn wir aber heute denken, ah ja, die Leute haben, ja, kommen nur noch in die Arbeit und sagen, hier, ich spreche nur noch mit einem Chatbot und der macht die Arbeit dann schon für mich. Das ist dann irgendwo so eine, ja, Science-Fiction-Thematik, die wir vielleicht in 20, 30, 40 Jahren haben, wer weiß, ja. Aber rein für heute ist es manchmal nur, ich habe hier eine E-Mail, ich habe hier eine Excel-Datei, ich muss das irgendwie anders strukturieren, ich muss das in irgendein System aufbereitet reinbringen. Okay, wunderbar, dafür können wir das nutzen. Aber ja, da ist, denke ich, wirklich so in den eigenen Köpfen müssen wir unsere Fantasien ein bisschen zurückschrauben, sage ich mal.
Hast du ja schon ein bisschen auf die Zukunft angespielt, was in Zukunft vielleicht möglich sein wird. Dass wir jetzt nicht 50 Jahre oder 30 Jahre vorhersehen können, ist mir schon klar. Aber wie würdest du jetzt denken, dass die zukünftige Entwicklung, also sowohl von AI als auch Gen AI, sprich LLMs, diesen Large Language Models in der Softwareindustrie, ausschauen könnte?
Ja, also wenn wir jetzt mal den, ich sag jetzt mal, planbaren Rahmen von vielleicht 4 oder 5 Jahren, was ja schon auch wirklich herausfordernd ist, überhaupt zu planen, aber wenn wir den Zeitrahmen mal sehen würden, dann würde ich sagen, werden wir einfach sehen, dass die Sprachmodelle auf der einen Seite wesentlich leistungsfähiger werden. Wir sehen das ja auch jetzt. Vor ein paar Wochen Apple mit dem M4-Prozessor im Mac Mini, was wir da für Leistungen für lokal betriebene LLMs haben, die für viele KMUs schon total ausreichen. Das ist faszinierend. Für in Anführungszeichen so wenig Geld, wenn man vor 2 Monaten eher noch einen mittleren fünfstelligen Bereich zahlen musste für die gleiche Leistung. Und das sind, denke ich, die Themen, worauf es ankommt. Das heißt, es wird immer ja näher zu uns kommen, das heißt lokale Sprachmodelle auf den eigenen Arbeitsgeräten, lokale Möglichkeiten, das Ganze auszuführen. Ich denke, das wird uns sehr prägen und dann auch in der Softwareindustrie wesentlich mehr Anklang finden, weil wenn wir unsere lokalen Git Repositories mit einem, ob das jetzt ein Copilot ist oder ein anderes Projekt oder Produkt, das ist mag dahingestellt sein. Aber wenn wir das alles hier lokal analysieren und verarbeiten können, dann ist das etwas, wo die Technologie einfach wesentlich zugreifbarer wird für jeden einzelnen Softwareentwickler und Softwareentwicklerin. Daher sehe ich, wird das ein Riesenthema sein. Das andere Thema wird natürlich sein, wir müssen auf die Qualität ein bisschen achten, weil die Sprachmodelle, und das ist ja jetzt auch schon ersichtlich, etwas ungenauer werden. Also mit größeren Trainingsmengen, wovon man sich ja hofft, dass sie ja eigentlich besser werden, sehen wir, ist irgendwann mal so ein Peak erreicht und dadurch, dass wir ja auch sehr viele KI-generierte Inhalte schon in das Netz blasen, die dann wiederum als Trainingsdaten verwendet werden, kann das vielleicht ein Boomerang werden. Wissen wir jetzt noch nicht, aber das ist so eine Thematik, wo man schon ein Auge drauf halten muss. Und deswegen ist vielleicht das allerneueste Modell vielleicht auch nicht unbedingt immer das Beste. Vielleicht ist das Modell, was irgendwie vor einem Jahr herausgekommen ist, für gewisse Anwendungsfälle sogar besser geeignet, auch wenn es vielleicht langsamer ist. Muss man sich halt genau anschauen. Ich denke, die Herausforderung wird einfach sein, dass die Informatiker und Informatikerinnen sich darauf einlassen müssen und eben über Ich habe eine KI in meinem Visual Studio Code oder IntelliJ oder wo auch immer eingebaut, sich ein bisschen lösen müssen und sagen müssen, okay, was kann ich denn auch selber tun, um das Ganze optimal zu nutzen und nicht nur hinter einer UI-Fassade?
Jetzt hast du ja so ein bisschen technische Herausforderungen genannt. Gibt es sicher noch weitere, aber mich würde auch interessieren, welche ethischen Herausforderungen du siehst, weil das ist ja nicht nur, sage ich mal, Technik, das ist ja auch Psychologie, das ist Moral, Ethik, das streift ja auch andere Themen. Also wie siehst du das?
Das wird natürlich ein sehr spannendes Thema, weil überall, wo wir sehen wir es einfach mal so, wie es die letzten 50, 60 Jahre war, im Rahmen der Automatisierung, überall, wo Automatisierung betrieben wird, wird auch ja das menschliche Hirn entlastet oder vielleicht sogar teilweise sogar komplett abgeschafft. Also es wird natürlich Bereiche geben, muss man ganz realistisch sein, wo es heißt, diese Jobs könnte jetzt vielleicht eine KI in einem großen Umfang vielleicht machen. Vielleicht nicht, dass wir die Person komplett ausstellen müssen oder kündigen müssen, sondern vielleicht, dass der Arbeitsumfang dieser Person weitaus geringer werden wird. Das heißt also, wo wir vielleicht heute drei Personen brauchen, brauchen wir später vielleicht eine. Wie gesagt, immer mit der ethischen Grundlage, die ich auch vertrete. Zum Schluss muss ein Mensch drüber schauen. Ja, also das kann niemand abnehmen. Ob das jetzt in der Softwareentwicklung ist, wenn wir uns die Architektur anschauen, wenn wir uns irgendwelchen generierten Code anschauen, den wir nicht einfach blindlings übernehmen und selbst wenn er syntaktisch korrekt ist und kompiliert, ja, sollten wir schon verstehen, was er tut. Aber das geht auch in den ganzen anderen Themen. Ob das jetzt Anforderungsdefinition ist, Dokumentation. Stell dir einmal vor, wir generieren eine Dokumentation für ein Softwareprodukt. Wir optimieren das Ganze vielleicht sogar auf die Zielgruppe hin. Aber wenn das, was dort in der Dokumentation drin steht, wenn wir dem Benutzer sagen, klicke dahin, gebe das an, mach jetzt das, und die Möglichkeit ist gar nicht da, das ist einfach ein Reputationsschaden. Also jedes Unternehmen, was irgendwo was von sich hält oder auch jeder Einzelne von uns, der irgendwie etwas auf seine Reputation hält, sollte da natürlich vorsichtig damit umgehen und sagen, okay, ich kann es nutzen, aber schlussendlich stehe immer noch ich dahinter und schreibe meinen Namen drunter, wenn es sein muss.
Verstehe. Ja gut, jetzt haben wir so ein bisschen dem Thema Zukunft diskutiert. Was sind jetzt die nächsten großen Trends? Sind es Agenten-Frameworks oder Multi-Agenten-Frameworks? Von mir aus selbstlernende LLMs oder Sprachmodelle, die auch Grafik, Audio und dergleichen erzeugen. So, was ist jetzt aus deiner Sicht, was sind die nächsten größeren Trends?
Ja, tatsächlich ist das Thema Trend ja immer so ein bisschen schwierig. Also Trend ist ja nicht unbedingt das, was als nächstes sinnvoll ist. Manchmal ist es ja etwas, wie wir ja auch jetzt feststellen, zum Beispiel solche Themen wie Bildgenerierung und so weiter. Das ist natürlich ein Trendthema, weil da die große Masse sich natürlich darunter etwas vorstellen kann und noch wichtiger eine Meinung dazu haben kann. Jetzt mal ganz provokant gesagt. Was aber vielleicht im betrieblichen Kontext sinnvoll ist, ist tatsächlich zu prüfen, welche Geschäftsprozesse haben wir heute, die wir auf Basis nicht unbedingt Automation, aber schon im Bereich künstlicher Intelligenz zumindest teilautomatisieren können. Ja, wo wir vielleicht schauen können, ein Projekt haben wir gerade am Laufen mit einem Kunden, Kundensupport-E-Mails automatisch analysieren. Mal prüfen, worum geht es grundsätzlich. Und hier eventuell aus zum Beispiel Wissensinformationen schon mal eine Antwort vorzugenerieren. Das ist nichts, was vielleicht automatisch dem Kunden zugeschickt wird, als hier, ich bin dein Support-Agent, das ist die Lösung, sondern da gibt es zwei Varianten. Entweder schicke ich das als typisch mit dieser No-Reply-E-Mail zurück, also mit dieser automatischen Antwort, dass ich sage, hier, das ist eine KI-generierte Antwort, die kann mir jetzt helfen, muss sie aber nicht. Wenn sie
Muss
nicht
sie nicht,
hilft,
ja.
warte noch 5 Tage, dann meldet sich ein Kollege von uns oder wir bauen das in die entsprechenden Ticketsysteme mit ein, Wird aktuell einfach über Kommentarfunktionen gemacht. Und dann kann der Agent, der sich das anschaut, entscheiden, ist das die Lösung, würde ich das genauso zurückschreiben? Dann kann es herauskopieren und dem Benutzer schicken. Also ich denke, Trends werden einfach sein, auf der einen Seite Geschäftsprozesse hier jetzt mit künstlicher Intelligenz auszustatten und auf der anderen halt die großen, ja, multimodalen Modelle, weil darunter halt jeder auf der Couch am Familienabend sich hinsetzen kann und sagen kann, machen wir uns da ein hübsches Bild von mir als Superman oder so. Ja, also deswegen sage ich, Trends ist immer ein bisschen schwierig einzuschätzen, ja.
Kommen wir so langsam zum Ende. Bevor wir das jetzt beenden, vielleicht für die Zuhörer eine Frage: Was sind jetzt die wichtigsten Erkenntnisse, die du jetzt Zuhörern mitgeben möchtest? Und welche Schritte empfiehlst du Teams, die KI in ihre Projekte integrieren wollen?
Genau, also die wichtigsten Erkenntnisse, ich habe es ja schon angesprochen, ist, glaube ich, die Erwartungshaltung. Ja, also es gibt verschiedene Erwartungshaltungen in jedem Team. Also wenn man ihm einen Zettel an die Hand gibt und sagt, was stellst du dir unter KI vor oder was würdest du gerne mit KI in unserem Unternehmen machen? Dann kann man 5 Leute fragen und man kriegt 7 Sachen heraus. Ja. Und diese Erwartungshaltung muss man, glaube ich, auch ein bisschen, ich will nicht sagen steuern, aber zusammenbringen, bevor man so ein Projekt beginnt. Das heißt, also ich denke, das ist ein Erkenntnis, was man auf jeden Fall mitgeben kann, teilen kann, dass man hier einfach schauen muss, wo macht das Sinn? Was sind vielleicht tatsächlich die langweiligsten Aufgaben? Ja, so ging es mir ja auch. Ich freue mich jeden Tag über das Code schreiben und nicht das übernehmen lassen von der KI, sondern ich habe mir auch überlegt, ja, Moment mal, das Thema Dokumentation schreiben ist immer aufwendig. Das Thema Anforderungsdefinition, 30 Seiten Spezifikation durchlesen ist anstrengend. Warum nicht das optimieren? Und so bin ich ja dann auch zu unserem Thema gekommen. Und das andere mit den nächsten Schritten, was du erwähnt hast, ist ganz klar, auch hier schauen, welche Prozesse würden sich dafür eignen, Experten ans Boot oder Experten ins Boot holen, weil ich finde, wir sind sehr schnell in dem Trend, dass wir sagen, wir versuchen alles selber. Ja, das kann man mal als Proof of Concept machen und so weiter. Aber wir sehen es auch, wir fallen auch regelmäßig noch auf die Nase. Ja? Es ist sicherlich nicht so, dass wir die Weisheit mit Löffeln gegessen haben, sondern wir müssen, haben auch eine entsprechende Lernkurve, die auch immer noch nach oben zeigt. Und so ist es ganz einfach. Das heißt also ganz realistisch mal hingehen, schauen, was sind denn so die Themen, wo können wir das Ganze möglichst pragmatisch einsetzen. Und dann sich eventuell auch wirklich externe Hilfe holen, ob das jetzt ja tatsächlich so wie in unserem Rahmen ist oder vielleicht irgendwelche Freelancer oder wirklich die Kollegen da in entsprechende Schulungen schickt. Aber ich denke, wenn man da zielführend etwas machen will, ist das eigentlich der Weg, den man gehen muss.
So, gibt es irgendwelche Ressourcen oder Werkzeuge, die du für den Einstieg in die KI-Nutzung empfiehlst? Also gibt es was für denjenigen, der jetzt damit anfängt, was du ihm empfehlen würdest?
Jetzt mal ganz plakativ gesagt, natürlich mein Buch, logisch, nein, aber im Grundsatz würde ich sagen, gibt es neben den Lektüren da draußen einfache Themen wie zum Beispiel ja, Best Practices, die man klar auch teilweise auf YouTube findet. Das ist auch nicht verkehrt, ja, also Inspirationsquellen suchen. Meetups finde ich immer ganz spannend zu erleben, was machen Unternehmen, was machen andere, wo man sagt, ach ja, okay, in der Branche macht man das vielleicht so und so, habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht. Das können wir jetzt eigentlich für einen anderen Kunden adaptieren in einer ganz anderen Branche. Also ich finde, jetzt ist einfach der Zeitpunkt, die Augen und die Ohren offen zu halten, Inhalte auf egal welche Art und Weise, eben ob es jetzt Artikel sind, YouTube-Videos, persönliche Meetups, was auch immer, einfach schauen, was machen die anderen, wo gibt es Anwendungsbereiche, und einfach offen dafür sein und dann auch mal ausprobieren. Ja? Einfach mal hingehen und sagen, ich probiere das jetzt mal einen Nachmittag aus. Im Zweifelsfall habe ich eine Erkenntnis gewonnen und im anderen Fall habe ich eine potenzielle Idee für einen Geschäftsprozess, den wir mit KI ja, optimieren können.
Also es wäre mehr das Experimentieren, selber mal Erfahrungen damit sammeln, vielleicht auch ein paar
Genau.
Kurse, gibt es ja auf Coursera oder an anderen Plattformen entsprechende, sag ich mal, Schulungen, also einfach mal die in Angriff nehmen.
Genau, Coursera, LinkedIn Learning etc., was es da alles gibt, ist mit Sicherheit ein guter Einstieg, die Grundlagen auch kennenzulernen, auch zum Beispiel solche Themen wie Prompting-Techniken, was funktioniert, was funktioniert nicht, Tipps und Tricks einholen. Man muss ja das Rad nicht jedes Mal neu erfinden, sage ich mal.
Also, ich glaube, jetzt haben wir die Zeit sozusagen hinter uns gebracht. Ich fand es total spannend. Hätte am liebsten noch weiter mit dir mich unterhalten. Vielleicht in einer zukünftigen Folge können wir das Thema vertiefen. Ich möchte
Gerne.
mich an dieser Stelle bei dir bedanken für diese spannende Geschichte, die du uns erzählt hast. Und würde dann auch gern den Zuhörern Adieu sagen und freue mich über sozusagen auch Feedback, das man uns schickt. In diesem Sinne, vielen Dank, Patrick, und alles Gute.
Ich sage auch vielen Dank an die Zuhörer und ich wünsche euch auch allen eine wunderschöne Zeit.